herzlich willkommen zu unserer 6. Folge Kritis on Air. Die Folge, die ihr heute hört, ist sozusagen ein Input für die nächsten 3 Folgen, die kommen werden. In den nächsten 3 Folgen wird es um Polizeikritik, Knastkritik und Justizkritik gehen. Da wir dabei viel über Rassismus, Polizei und Kapitalismus reden werden, haben wir ein paar geschichtliche Infos für euch zusammengesucht, die ihr jetzt hier in diesem Input hören könnt. Viel Spaß dabei! Wir wollen gleich einsteigen mit einer aktuellen Situation. In Berlin wurde gerade eine kollektiv geführte Kneipe, das Syndikat, geräumt. Da waren 700 Einsatzkräfte für die Verteidigung einer Briefkastenfirma, die noch nicht mal in Deutschland Steuern zahlt, im Einsatz. Hieran sieht man, dass Polizei Privateigentum verteidigt. Die Polizei ist also nicht nur die vermeintlich bloße Ausführerin, Bewahrerin der Gesetze, die eine Gemeinschaft sich selbst gegeben hat.
Und generell heißt Polizei eben auch immer die Wiederherstellung der Ordnung. Also Ordnung als das Festhalten am Status quo. Und das bedeutet eben auch, dass alles, was wir heute als Fortschritt, auch Fortschritt, der in der sogenannten Mitte der Gesellschaft gefeiert wird, einmal gegen Polizei durchgesetzt werden musste. Alle emanzipatorischen Kämpfe mussten und müssen sich immer gegen Polizeigewalt durchsetzen. Das gilt für die Homo-Ehe, genauso wie ArbeiterInnenrechte, das Civil Rights Movement oder das Frauenwahlrecht. Sie alle wurden nämlich brutal von Polizei und Staatsgewalt verfolgt und unter großer persönlicher Gefahr erstritten.
Das beweist auch, dass der Status quo im Neoliberalismus eine Gesellschaft beschreibt, die auf ungerechten und ausbeuterischen Machtstrukturen beruht. Da der Kapitalismus eben die Menschen ausbeutet, die er rassifiziert und gleichzeitig Menschen rassifiziert, die er ausbeutet. Deshalb trifft Polizeigewalt, BPOCs, also Black, Indigenous, People of Color, verhältnismäßig öfter und auch härter. Historisch zeigt sich auch in der Geschichte der heutigen Polizei, dass sie sich auf rassistischen Strukturen gründet. Also in den USA, vor allem in den Südstaaten, gingen Slave Patrols, die also dafür zuständig waren, geflohene Sklaven und Sklavinnen wieder einzufangen und zu bestrafen, nahtlos in Polizeistrukturen über. Auch in den Südstaaten gab es die Texas Rangers, eine weiße Miliz, die 1832 gegründet wurde, die weiße amerikanische Siedler vor der indigenen und mexikanischen Bevölkerung beschützen sollte. Beschützen heißt in dem Fall vertreiben und ermorden. Auch Riots in New York und Großbritannien im frühen 19. Jahrhundert, also Streiks von Arbeitsmigrantinnen in New York, vor allem irische Migrantinnen und schwarze afroamerikanische ArbeiterInnen, wurden rassifiziert und die beiden Gruppen wurden gegeneinander ausgespielt, was hieß, irische ArbeiterInnen ließen ihre Wut nicht an den kapitalistischen Eliten raus, sondern an der schwarzen Bevölkerung. Auch im Kolonialismus dienten Kolonien als Trainingslager für polizeiliche Praktiken. Ein Beispiel dafür ist die USA, die in den Gebieten auf den Philippinen und Haiti Spionagepraktiken praktizierte, die dann nahtlos in die CIA zum Beispiel überfließen. Auch deutsche Polizeipraktiken wurden während des Kolonialismus in deutschen Kolonien erprobt. In Deutschland gab es dann zwar eine Zäsur nach dem Zweiten Weltkrieg, wo versucht wurde, auch die Polizei zu entnazifizieren, wie die NSU-Morde und der aktuelle rechte Terror in Neukölln allerdings zeigen, sind Nazi-Strukturen immer noch in der Polizei vorhanden.
Da wir ja über Kapitalismus und Polizei reden, müssen wir auch über Liberalismus und Polizei reden. Und im 18. Jahrhundert hat sich das mit Adam Smith und so weiter etabliert, dass eine Aufgabe der Polizei auch das einwandfreie Funktionieren des Marktes war. Generell war Polizei und Ökonomie eng miteinander verknüpft. Das hat man dann gesehen in Gesetzen wie zum Beispiel das Vagrancy Law. Das ist ein Gesetz, das in der UK, aber auch in anderen Ländern, auch in Deutschland erlassen wurde, und dass die Polizei zur Unterdrückung der ArbeiterInnen genutzt hat, indem sie herumstreifende Leute festnehmen durfte, damit die wieder zurück in die Fabrik zum Arbeiten gehen.
Und interessant ist ja auch, dass der Liberalismus ja immer proklamiert, dass er sich ja für die Freiheit einsetzen würde und dass der Staat nicht eingreifen solle in die Rechte von BürgerInnen. Er aber genau diese Scheinheiligkeit im Polizeibegriff offenbart, da der Liberalismus ja durchaus eine starke Polizei will und das nicht kritisiert, dass dort ein Eingriff in die Rechte von BürgerInnen vorgenommen wird, da es dabei um die Stabilisierung von Eigentum, nämlich dem obersten Prinzip, geht.
Und um noch ein Beispiel zu nennen, wie die Polizei kapitalistisch und als Unterdrückerin von Arbeiterinnen agiert, konnte man mit der Industrialisierung und Urbanisierung beobachten, dass der Zugang für das Proletariat zum Vergnügen und zu Rauschmitteln als gefährlich eingestuft wurde und das als Gefährdung für die Produktionsfähigkeit wahrgenommen wurde und damit in den USA zum Beispiel auch zur zentralen Aufgabe der Polizei geführt hat.
Nicht nur während der Industrialisierung, also zur Zeit der Prohibition in den USA, wurden Drogen kriminalisiert. Es war auch nach der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung ein Mittel der republikanischen Regierungen. We knew we couldn't make it illegal to be either against the war or black, but by getting the public to associate the hippies with marijuana and blacks with heroin and then criminalizing both heavily, we could disrupt those communities. Und das ist ein Zitat aus der Regierung von Nixon. Ein weiterer Faktor oder Antrieb war es, Gefängnisse mit BPOCs zu füllen, deren Arbeitskraft nun wieder dem kapitalistischen Markt kostenlos zur Verfügung steht. Auch lässt sich da eine Doppelmoral beobachten, denn wer wurde damals überhaupt verhaftet und kriminalisiert? Die schwarzen Dealer oder die weißen Konsumenten? Diese rassistische Doppelmoral zeigt sich auch bei der Kriminalisierung von Flucht. Im Gegensatz zu Migration aus Ländern des globalen Nordens, wo man auf der einen Seite von MigrantInnen spricht, auf der anderen Seite von Expats, was eine eurozentristische Einstellung gegenüber Migration aufzeigt. Diese Doppelmoral findet sich auch bei der Unterdrückung von Streiks und Protesten, wie man zum Beispiel gesehen hat bei der Black Lives Matter Demo am Alexanderplatz in Berlin, die mit rassistischer Polizeigewalt gegen Protestierende endete, und die Corona-Querdenk-Nazi-Demo, die überhaupt nicht unterbrochen wurde.
Genau. Jetzt haben wir über Liberalismus geredet, über Kriminalisierung. Was man zurzeit auch auf jeden Fall im Auge behalten sollte, ist, dass die Polizei in der heutigen Zeit, also vor allem seit den 80er Jahren, zu einer Art Sicherheitsdienstleister wird. Wir sind gerade in der Zeit, wo es eine Kommerzialisierung und Kommodifikation der deutschen Sicherheitsproduktion gibt. Und wie alle öffentlichen Dienste ist auch die Polizei im Neoliberalismus, unterliegt sie einem Druck, einem Wettbewerbsdruck, was dazu führt, dass Bürger sozusagen nicht mehr nur Objekte sind, sondern auch Subjekte und die dieses Sicherheitsdenken mitbestimmen dürfen. Und was darin resultiert letztendlich, dass die soziale Kontrolle, die von der Polizei ja sowieso ausgeübt wird, im Neoliberalismus aber noch über die Subjektivierung und Konstruktion von Gefährdung funktionieren kann.
Aber was bedeutet denn Sicherheit im Neoliberalismus? Und da ist das subjektive Sicherheitsgefühl einer weißen Bürgerschaft besonders von Bedeutung. Und das bedeutet die Abwesenheit von BPOC und prekarisierten Menschen, also auch Obdachlosen und Sexarbeiterinnen. Diese Menschen werden durch die Erschaffung von gefährlichen Orten massiv kriminalisiert und stigmatisiert. Gefährliche Orte ist ein Begriff, der 1992 im Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz geschaffen wurde, um es der Polizei zu erlauben, dort ohne Anlass und Verdacht Menschen zu kontrollieren. Also die Folge davon ist Racial Profiling, was vor allem BPOCs traumatisiert. Als Konsequenz dazu meiden sie diese Orte. Es entsteht ein gentrifiziertes weißes Stadtbild. Außerdem werden BPOCs durch Othering, das bezeichnet einen permanenten Akt der Grenzziehung, bei dem Menschen mittels Stereotypisierung zu den anderen gemacht werden. Eine gefährliche Folge davon ist zum Beispiel das Branding von Shisha-Bars als Orte der vermeintlichen oder sogenannten Clan-Kriminalität, was darin resultiert, dass rassistische Morde wie der in Hanau ermöglicht werden, weil Shisha-Bars zur Zielscheibe gemacht werden.
Und was macht die Politik? Anstatt sich solidarisch neben von Rassismus betroffene und bedrohte Menschen zu stellen, wird auf die sogenannten besorgten BürgerInnen eingegangen, die ja auch wieder auf fast absurd zärtliche Weise bezeichnet werden, während abfällige rassistische Begriffe weiter reproduziert werden. Ein Beispiel dafür ist auch die Gesetzgebung zur erweiterten DNA-Analyse. Hier arbeiten MedizinerInnen der Polizei zu. Bisher wurde in strafrechtlichen Ermittlungen nur die klassische DNA-Analyse eingesetzt. Diese ermöglicht lediglich einen Abgleich von individuellen Identifizierungsmustern mit denen anderer, also mit Daten aus der Datenbank des Bundeskriminalamts oder mit Proben verdächtiger Personen, also konkret auf einen individuellen Verdacht hin. Und was jetzt aber passiert ist, ist, dass vor einem halben Jahr auf Bundesebene die sogenannte erweiterte DNA-Analyse eingeführt wurde, die eben eine Vorhersage von äußeren Merkmalen wie Augen, Haar und Hautfarbe sowie von Alter ermöglicht. Diese Technologie soll eingesetzt werden, um bei Kriminalfällen mit unbekannten SpurenlegerInnen die DNA eben nicht mehr nur als Identifizierungstool, sondern als Ermittlungstool zu nutzen, um den Verdächtigenkreis einzugrenzen. Ein Jahr zuvor ist diese Technologie auch schon in das Bayerische Polizeiaufgabengesetz eingeflossen, gegen das es ja auch krasse Proteste gab, die nicht gehört wurden. Und diese in dieser bayerischen Gesetzgebung sind eben nicht nur diese äußeren Merkmale und das Alter erlaubt, sondern eben auch die Bestimmung, also Vorhersage des vermeintlichen Merkmals der biogeografischen Herkunft. Und dabei wird schon klar, wie rassistisch diese Technologie ist. Denn der Clou dieser Technologie ist, dass sie eben nur hilfreich ist, wenn ein Merkmal einer bestimmten Minderheit bestimmt wird. Denn nur dann kann der Verdächtigenkreis sinnvoll eingegrenzt werden. Dadurch geraten eben genau diese Angehörige dieser Minderheiten ohne jeglichen individuellen Verdacht unter einen höheren Ermittlungsdruck. Und genau das ist Racial Profiling auf genetischer Ebene und MedizinerInnen arbeiten dazu. Außerdem wird durch das Wegfallen des individuellen Verdachts in diesen generellen Shift, den man in der Strafverfolgung beobachten kann, auch das rechtsstaatliche Gleichgewicht massiv ausgehebelt. Denn das Grundprinzip der Unschuldsvermutung wird gekippt, wenn kollektive verdächtige Gruppen erzeugt werden. Damit werden auch genau diese Kollektive von Personen kriminalisiert, ohne dass die tatsächliche Kriminalitätsbelastung irgendwie höher wäre als bei anderen Gruppen. Eben diese rassifizierten Gruppen, gegen die ein erhöhter Ermittlungsdruck automatisch in dem Sinn der Technologie liegt, werden diese Gruppen automatisch verdächtiger erscheinen, allein durch den Grund, dass gegen sie häufiger ermittelt wird, unabhängig vom Ergebnis. Auch bei dem Diskurs um die Einführung sieht man die rassistische Motivation, denn alle Fälle, die die Debatte vorangetrieben haben, waren immer Fälle mit vermeintlich migrantischen TäterInnen. Dabei wird sogar im Gesetzestext genannt, dass die Einführung dieser Technologie ein vermeintliches subjektives Sicherheitsdefizit, was wir vorhin schon benannt haben, beheben soll. Der erstmalige Einsatz der erweiterten DNA-Analyse auf die sogenannte biogeografische Herkunft war bereits ein großer Skandal, denn er wurde eingesetzt beim NSU-Mord an der Polizistin Kiesewetter in Heilbronn, wo die biogeografische Herkunft einer Person als osteuropäisch vorhergesagt wurde und daraufhin die gesamte Sintize- und Romnia-Community unter Generalverdacht gestellt wurde und enormen und DNA-Reihenuntersuchungen unterziehen musste. Und selbst nachdem aufgeflogen ist, dass die Bestimmung der biogeografischen Herkunft falsch war, sondern lediglich durch eine Verunreinigung in der Wattestäbchenfabrik passiert ist, wurde selbst nach Auffliegen dieser polizeilichen Blamage noch monatelang weiter genau diese Community überwacht und weiter gegen sie ermittelt.
So viel dazu, was Racial Profiling für Ausmaße annimmt in unserer heutigen Zeit. und wie polizeiliche Willkür in einer rassistischen Gesellschaft funktioniert. Wir wären jetzt soweit fertig mit unserem Input. Wir hoffen, er hat euch gefallen und ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Jetzt geht's weiter mit dem Interview von Deborah und BAFTA. Und wir empfehlen euch das sehr, 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 dieses Interview anzuhören, weil es ist super cool und sie haben ein richtig, richtig interessantes Gespräch. Genau, bleibt dran und wir freuen uns, wenn ihr uns als Kritis on Air weiterempfehlt, weiterverlinkt. Genau, bis dann. Tschüss, tschüss.